Alles ist nicht alles. So heißt heute Abend unser Thema. Alles ist nicht alles. Ich möchte heute Abend wieder mit einem Bibeltext beginnen, der im Matthäusevangelium Kapitel 19 steht. Ich lese da von Vers 16 an einige Verse. Und siehe, einer trat zu ihm, nämlich zu Jesus, und fragte ihn: Meister, was soll ich tun, um ewiges Leben zu erlangen? Er aber sagte zu ihm: Was fragst du mich nach dem, was gut ist? Gut ist nur ein einziger. Willst du aber zum Leben eingehen, so halte die Gebote. Da fragte er ihn: Welche? Jesus aber sprach: Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst keine falsche Anklage erheben. Ehre Vater und Mutter. Und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Da sagte der junge Mann zu ihm: Das habe ich alles gehalten. Was fehlt mir noch? Jesus antwortete ihm: Willst du vollkommen sein? So gehe hin, verkaufe, was du hast, und gib's den Armen. Dann wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und dann komm und folge mir nach. Wir haben in dieser Evangelisation sehr viel über Gott nachgedacht und ebenso viel über den Menschen. Und wir haben es von der Bibel her immer wieder gesehen, dass Gott ein heiliger Gott ist, dass wir sündige Menschen sind und dass durch die Sünde eine Scheidewand zwischen Gott und uns gekommen ist, die uns trennt. Wir haben von der Bibel her gesehen, dass wir alle miteinander ohne Ausnahme verlorene Menschen sind und nur durch Gnade gerettet werden können. Dazu kam Jesus in diese Welt. Jesus hat auf Golgatha stellvertretend für uns sein Leben gelassen, ist für uns verblutet gestorben. Aber der Vater hat ihn auferweckt von den Toten. Und heute haben wir die Möglichkeit, mit unserer Sünde zu dem Sohn Gottes zu gehen, zu dem Auferstandenen, zu ihm zu bekennen, ihn um Vergebung zu bitten, ihn aufzunehmen in unser Herz, wie wir es vorhin im Zeugnis schon hörten, um wiedergeboren zu werden zu einer lebendigen Hoffnung, um Kinder Gottes zu werden, um erlöst zu werden, wie die Bibel es sagt. Darüber haben wir in dieser Evangelisation viel gehört, darüber haben wir zusammen nachgedacht. Heute Abend wollen wir uns einmal mit einem jungen Mann beschäftigen, der ein ganz außerordentlich gutes Leben geführt hatte und der doch merkte, dass ihm etwas Entscheidendes fehlte und darum mit seiner inneren Leere und Not zu Jesus kam. Die Geschichte der Menschheit ist eine Geschichte voller Sehnsucht. Eine Geschichte des Suchens, des Fragens, des Forschens. Wir sind alle miteinander mehr oder weniger auf Entdeckungsreise und auf der Suche nach dem großen Glück. Was die Menschen für Vorstellungen davon haben, das wissen wir ungefähr. Es gibt Leute, die sagen, Gesundheit ist das größte Gut. Wenn ich nur gesund wäre, dann wäre ich ein glücklicher Mensch. Dass das nicht wahr ist, das wissen wir. Denn wenn es wahr wäre, dann müssten alle gesunden Menschen sehr glücklich sein und alle kranken Menschen müssten sehr unglücklich sein. Aber so ist es ja nicht. Es gibt sogar kerngesunde Menschen, die so unglücklich sind, dass sie sich eines Tages das Leben nehmen. Gesundheit ist ein großes Gut, aber nicht das größte. Ein anderer sagt, Geld müsste man haben. Oh, wenn ich nur mehr Geld hätte, dann wüsste ich schon, was ich täte, sagt jemand. Und dabei gibt es steinreiche Menschen, Multimillionäre, die freiwillig aus dem Leben scheiden, weil ihnen das Leben nichts mehr bietet. Ein anderer sagt, wenn ich nur angesehen wäre, wenn ich berühmt wäre, oh, wäre das schön. Oder wenn ich schön wäre, was ich dann unternehmen würde. Oder wenn ich Einfluss hätte. Nicht Arbeitnehmer, sondern Arbeitgeber müsste man sein. Nicht so ein kleiner Bürger, Nationalrat, Bundesrat müsste man sein. Das wär's. Und wenn sie es dann geworden sind, sind sie auch nicht glücklicher als vorher. Ihr Lieben, hier sehen wir hinein in das Leben eines jungen Mannes. Der hatte alles. Alles, was man sich damals so wünschen konnte. Er hatte einfach alles. Das, was Millionen Menschen sich wünschten, das hatte dieser junge Mann. Aber dieser junge Mann machte die Erfahrung, dass alles, was diese Welt uns bieten kann, unsere tiefste Sehnsucht nicht stillen kann. Alles lässt unbefriedigt. Alles. Alles. Goethe sagt, und darin hat er recht, je mehr er hat, je mehr er will, nie schweigen seine Sinne still. Alles ist nicht alles. Dieser Satz stammt von dem Philosophen Kant. Und als ich einmal etwas aus seiner Geschichte hörte, während der Autofahrt, aus dem Radio, und dann dieser Satz gesagt wurde, alles ist nicht alles, da ist er mir hängen geblieben. Und dann habe ich sogar gedacht, das wäre noch ein Thema für eine Predigt. Und heute Abend sprechen wir und denken wir darüber nach. Wir haben da innen drin einen leeren Raum, den kann nur Gott füllen. Es ist so, wie jemand einmal gesagt hat, zu dir hin sind wir geschaffen und unser Herz bleibt unruhig, bis dass es ruht, oh Gott, in dir. Nur Gott kann uns in Wirklichkeit zufriedenstellen. Ich habe einmal von einer älteren Frau gehört, die die Heimat verlassen musste, damals im Krieg, mit den Kindern. Das jüngste Kind hatte sie auf dem Arm und dann ging es in Richtung Westen. Der Mann war an der Front im Krieg. Sie haben alles verloren. Und als sie dann im Westen eine notdürftige Unterkunft gefunden hatten und Weihnachten wieder vor der Tür stand, da gingen ihre Gedanken zurück in die Heimat. Sie hatten nichts mehr. Sie hatten alles verloren. Und dann haben sie Weihnachten gefeiert, sagte sie mir. Sie hatten nichts. Nichts von dem, was sie früher hatten. Aber sie hatten die guten Lieder in Erinnerung. Sie hatten auch kein Gesangbuch. Und dann haben sie in einem Stall, in dem sie wohnten, Weihnachten gefeiert. Und sie haben ihre Lieder gesungen, die sie auswendig konnten. Und haben die Weihnachtsgeschichte gelesen. Dann haben sie zusammen Gebetsgemeinschaft gehabt. Und dann sagte mir die Frau, wir waren nie so reich wie damals, als wir alles verloren hatten. Das war für sie eine ganz gewaltige Erfahrung. In ihrer Gebetsgemeinschaft konnten sie ihren Schöpfer danken, ihrem Erlöser ihren Dank bringen. Und wenn man uns alles wegnimmt hier unten, du bleibst bei uns. Du hast unser Leben so reich gemacht. Oh, wie viele Menschen haben ihre Herzen berauscht an den trüben und vergifteten Quellen weltlicher Lust. Und sie sind eines Tages heimgekehrt mit dem Bekenntnis, es ist alles Trug, alles ein ganz großer Betrug. Wer diese Quelle nicht kennt, die uns in der Bibel angeboten wird, bleibt in Wirklichkeit immer durstig, immer hungrig. Seine tiefste Sehnsucht wird nie gestillt. Denn alles, was diese Welt uns bieten kann, kann uns den Durst nicht löschen, den Hunger nicht stillen, die tiefste Sehnsucht nicht erfüllen, unser Herz diesen leeren Raum nicht ausfüllen. Dieser junge Mann hatte alles und er kam zu Jesus und stellte die Frage, Meister, was fehlt mir eigentlich? Oh, wie viele Leute laufen heute herum, die alles haben, gesund sind, Geld in Hülle und Fülle haben, einen guten Beruf und haben Karriere gemacht. Und trotzdem sitzen sie manchmal da, ganz ausgebrannt, ganz leer. Und sie fragen sich, was fehlt mir eigentlich? Nun zurück zu diesem jungen Mann. Ich habe als ersten Punkt auf meinen Schmierzettel geschrieben, er ist für das Gute. Er ist für das Gute. Das hat mich so beeindruckt. Wenn dieser junge Mann heute leben würde, dann würden wir ihn wahrscheinlich ungefähr so beschreiben. Er ist für den Frieden. Und das ist ja eine gute Sache. Er ist für soziale Gerechtigkeit. Mit anderen Worten, er ist gegen Ausbeutung. Er ist für eine saubere Umwelt. Mit anderen Worten, er protestiert gegen Atomkraftwerke und so weiter. So ungefähr würde ich mir den jungen Mann heute vorstellen. Gegen den Krieg. Wie viele junge Menschen haben wir heute, die gegen den Krieg sind. Und in diesem Punkt gefallen sie mir. Aber du musst dann mal nach ihnen zu Hause kommen. Manch einer aus diesem Lager lebt im Dauerkrach mit seinen Eltern und seinen Geschwistern. Man kann das beobachten. Jemand ist gegen Ausbeutung. Er ist für soziale Gerechtigkeit, gegen Ausbeutung. Aber du musst mal zu ihm nach Hause kommen. Frag mal seine Mutter, wann er ihr das letzte Mal beim Abwaschen geholfen hat. Er ist für eine saubere Umwelt und er protestiert gegen all das Schmutzige, das heute in diese Welt hineinfließt. Aber geh einmal an seinen Arbeitsplatz. Einige von diesen Leuten sind Kettenraucher und die können den anderen die Bude verpesten. Und obwohl die Arbeitskollegen sagen, Mensch, rauch nicht so viel, interessiert ihn gar nicht. Er geht einfach mit seinem Wunsch, mit seinem Kopf durch die Wand. Nun, aber dieser junge Mann, von dem wir gelesen haben, der lebt ja nicht heute, sondern er lebte damals. Das ist schon lange her. Und ich habe vorhin gesagt, er war für das Gute. So ein richtiger Humanist, wie es heute auch einige gibt. Aber dieser junge Mann merkt eines Tages, nachdem er Jesus Christus gehört hat, mir fehlt irgendwie etwas ganz Entscheidendes. Das alles reicht einfach nicht. Bitte denkt einmal gut mit. Angenommen, wir hätten ab sofort nie mehr einen Krieg in der Welt. Alle Waffen würden ab sofort abgeschafft. Wir würden alle im Straßenverkehr richtig fahren. Niemand würde mehr mit Alkohol am Steuer sitzen. Es gäbe überhaupt nie mehr einen Unfall, angenommen. Es würde niemand mehr im Straßenverkehr umkommen. Das alles würde die Todesrate nicht herabsetzen, sondern wir hätten in Zukunft genauso viele Tote wie mit Krieg und mit Unfällen und Krankheiten und so weiter. Der Krieg, so schrecklich er ist, und wir sind alle dagegen, aber der Krieg erhöht nicht die Todesrate. Mein einer Onkel ist im Krieg gefallen, in jenem grausamen Krieg an der Ostfront. Der andere Onkel ist zu Hause an einer Lungenentzündung gestorben. Sie sind beide schon lange tot. Krieg erhöht nicht die Todesrate. Ich denke, wenn wir da einmal nüchtern drüber nachdenken, dann merken wir mit einem Mal, es geht um mehr. Es geht nicht nur um eine heile Welt hier unten, es geht um mehr. Es geht um ewige Werte, es geht um die Ewigkeit. In Hebräer 9, Vers 27 steht, es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Und wenn man da einmal richtig drüber nachdenkt, dann kann einem ganz anders werden. Und sogar manch einem religiösen Menschen wird bei diesem Gedanken bange. Denn Gott weiß alles. Gott sieht nicht nur, was Menschen sehen, sondern Gott sieht hinter die Maske, hinter die Kulissen. Gott sieht alles. Und da muss man sich nicht wundern, wenn jemand, sogar dieser junge Mann, nach der Predigt zu Jesus geht und fragt, Herr, was muss ich tun, um ewiges Leben zu bekommen? Ich habe zwar ganz ordentlich gelebt, besser als manch ein anderer, aber irgendwie merke ich, mir fehlt etwas. Wie komme ich mit diesem Gott in Verbindung? Was muss ich tun, um ewiges Leben zu bekommen? Was fehlt mir? Ich komme zum zweiten Punkt. Er meint es ernst. Dieser junge Mann war sehr religiös. Ich glaube, er ging regelmäßig in die Kirche. Er ging sogar in eine Evangelisation. Und eines Tages blieb er nach der Predigt zurück und ging in die Seelsorge. Und er hatte ein Gespräch mit Jesus, mit dem Sohn Gottes. In seiner Anrede sagte er, guter Meister. Ich glaube, das alles zeugt davon, dass er es wirklich ernst meinte. Das war kein oberflächliches Gerede, sondern der meinte es ernst. Guter Meister. Ich glaube, so würden einige heute auch Jesus ansprechen oder so ähnlich. Ich nahm mal jemanden mit im Auto und ich fragte, wie denken Sie über Jesus? Dann hat er mir gesagt, Jesus war der größte Wohltäter, den diese Welt je gesehen hat. Und es kann sein, dass jemand sagt, Jesus war das größte Vorbild. Wenn wir alle so leben würden wie er, dann würde es anders aussehen in dieser Welt. Oder jemand sagt, Jesus ist für mich der größte Ansporn zu einem besseren Leben. Ein Ansporn zu edlem Tun. Jemand hat einmal gesagt, Jesus war der Begründer einer neuen sozialen Ordnung, die die Vaterschaft Gottes und die Bruderschaft aller Menschen verkündigt. Es hört sich gut an, oder? Ein anderer sagt dazu, wer solche Ansichten zu seiner Lebensphilosophie macht, befindet sich im Paradies der Narren. Ihr lieben Zuhörer, wir brauchen mehr als ein Vorbild. Wir brauchen mehr als einen Ansporn. Wir brauchen mehr als einen Wohltäter. Wir brauchen mehr. Wir brauchen Leben. Und das merkte dieser junge Mann. Ich brauche Vergebung. Ich brauche Rettung. Ich brauche neues Leben. Das wollte er. Und darum kam er zu Jesus mit der Frage, was muss ich tun, um neues Leben zu bekommen, um ewiges Leben zu bekommen? Dieser junge Mann dachte an die Zukunft. Und damit sind wir schon beim fünften Punkt. Er dachte an die Zukunft. Nicht nur ans Studium, nicht nur an den nächsten Urlaub, nicht nur an eine Lebensversicherung oder an eine Altersversorgung, sondern dieser junge Mann dachte noch ein bisschen weiter. Er dachte sogar an den Tod und er dachte an die Ewigkeit. Und als ich darüber lange nachgedacht habe, über diese Geschichte, da kam mir mit einem Mal der Gedanke, vielleicht hat er seinen Vater sterben gesehen. Vielleicht konnte er das nicht mehr vergessen. Ich denke, dass seine Eltern steinreiche Leute gewesen sind. Wie viele reiche Menschen gibt es, die in Wirklichkeit zu arm sind? Wie viele erfolgreiche Menschen gibt es, die in Wirklichkeit todunglücklich sind, auch in der Schweiz? Wie viele gescheite Leute gibt es, die mit dem Leben nicht mehr fertig werden? Ich weiß nicht, was dieser junge Mann beobachtet hatte in seinem Elternhaus und in seinem Freundeskreis. Und das alles hatte ihn hellhörig gemacht. Wie wird das einmal sein, wenn ich vor Gott stehen muss? Jemand hat einmal gesagt, nichts ist so gewiss wie der Tod. Und nichts ist so ungewiss wie unser Leben hier. Du weißt nicht, ob du heute Abend lebend nach Hause kommst. Du weißt nicht, ob du morgen früh noch einmal erwachst. Nichts ist so ungewiss wie unser Leben. Nichts ist so gewiss wie der Tod. Wie oft bekommen wir Briefe zurück, oh, wie oft, wo dann auf der Rückseite steht, Empfänger verstorben. Und sehr oft sind es Leute, an die ich mich noch sehr gut zurückerinnern kann. Inzwischen sind sie verstorben. Der Empfänger lebt nicht mehr. Jede Minute sterben auf dieser Erde ungefähr 100 Menschen. Wie schnell vergehen 10 Minuten? In 10 Minuten sind 1000 Menschen gestorben. In diesen ungefähr 2 Stunden, die wir hier zusammen verbringen, in diesen 120 Minuten sterben 120 mal 100 Menschen. Das sind 12.000 Menschen. In der kurzen Zeit, in der wir hier zusammen sind in dieser Halle, sterben 12.000 Menschen auf der Erde. Und so geht es ununterbrochen, Minute für Minute, jede Minute 100. Und irgendwann schlägt auch dein Herz zum letzten Mal. Irgendwann machst auch du den letzten Atemzug. Und ich persönlich finde, dass das eine unverzeihliche Gleichgültigkeit, ja, ich möchte sogar sagen, eine ganz große Dummheit ist, wenn ein Mensch sich niemals darüber Gedanken macht. Luther hat einmal gesagt, bereit sein zum Sterben ist die größte Kunst des Lebens. Wenn ich jeden Tag so lebe, als wäre es der letzte Tag, dann werde ich zu meiner Frau lieber sein, als wenn ich immer meine, ich lebe noch 30 Jahre. Und wenn ich immer so lebe, als wäre dies der letzte Tag, dann werde ich ein besserer Vater zu meinen Kindern sein, als wenn ich meine, ich hätte noch wer weiß wie viel Zeit, um ihnen Gutes zu tun. Menschen, die immer so leben, als wäre es der letzte Tag, die werden auch diesen Tag viel besser auskosten. Sie werden viel besser leben, viel intensiver leben. Sie werden diesen Tag viel besser genießen. Es könnte ja der letzte Tag sein. Bereit sein zum Sterben ist die größte Kunst des Lebens. In Wirklichkeit leben die Leute viel klüger, viel intensiver, die immer so leben, als hätten sie nicht mehr viel Zeit. Und die so bereit sein möchten jeden Tag, dass der Herr sie heute oder in einer Stunde oder am nächsten Tag abrufen kann. Ich möchte dich gerade einmal fragen, lieber Zuhörer, wenn dieser Abend der letzte Abend deines Lebens wäre, sag, wärst du bereit, Gott zu begegnen? Der junge Mann denkt an die Zukunft. Ich komme jetzt zu einem weiteren Punkt, der mich sehr beschäftigt hat. Er überwindet die Menschenfurcht. Menschenfurcht ist ja etwas ganz Schreckliches. Menschenfurcht ist ein Fallstrick, steht in der Bibel. Oh, wie viele Menschen sind in den letzten 2 Wochen durch diese Evangelisation gegangen. Einige waren sogar 2-3 Mal hier. Und sie haben genau gewusst, so wie ich bin, kann ich nicht bestehen vor Gott. Und sie haben gespürt, Gott ruft mich, Gott meint mich. Sie haben an einem Abend da gesessen und sie haben genau gewusst, dies ist mein Abend. Gott streckt mir seine Hand entgegen, ich könnte heute Abend gerettet werden. Und sie haben sich nicht für Jesus entschieden, nur aus Angst vor den anderen Leuten. Menschenfurcht ist ein Fallstrick. Dieser junge Mann überwindet die Menschenfurcht. Er geht in eine Evangelisation. Nicht nur in den gewöhnlichen Gottesdienst, in die Synagoge. Er besucht auch mal eine Evangelisation. Und er hat sogar den Mut, nach der Predigt in die Seelsorge zu gehen. Das war der 2. Schritt. Da gehört schon etwas zu. Und er führte dieses seelsorgerliche Gespräch mit Jesus Christus sogar vor den Augen der anderen. Die anderen Zuhörer standen noch da herum, als er mit Jesus ins Gespräch kam und ihn bat, ihm zu helfen, ewiges Leben zu bekommen. Er hatte mit Jesus eine persönliche Aussprache. Ich weiß, dazu gehört schon etwas. Wir hatten eine Evangelisation irgendwo in der Schweiz im Zelt. An einem Abend bekehrte sich eine Frau. Und als ich fragte, was wird wohl ihr Mann sagen, wenn er das erfährt, oder ist er schon bekehrt? Dann sagte mir die Frau, nein, er ist noch nicht bekehrt. Wir waren einige Male im Zelt. Und ich glaube, mein Mann möchte sich auch gern bekehren. Ich glaube, er hat nicht den Mut. Als ich ihm heute Abend sagte, heute Abend gehe ich in die Seelsorge, da hat er mich so komisch angesehen. Ich habe richtig gemerkt, am liebsten würde er mitgehen. Aber er hat nicht den Mut. Er hatte da etwas geäußert. Bekannte Persönlichkeit im Dorf. Irgendjemand sieht es, morgen ist es Dorfgespräch. Nein, das schaffe ich nicht. Und so war er weggegangen. Einige Abende später war der Mann bei mir im Seelsorgezelt und hat mir gesagt, ich habe an dem Abend, als sie im kleinen Zelt mit den anderen sprachen und beteten, ein paar Meter hinter dem Zelt im Gebüsch gesessen und habe alles mitgehört. Aber ich hatte nicht den Mut, reinzugehen. Aber diese beiden Tage waren für ihn schwere Tage und die Nächte noch schwerer. Er konnte keinen Schlaf finden, weil er wusste, so wie ich bin, kann ich nicht bestehen vor Gott. Und sein Problem war nur noch die Menschenfurcht. Für ihn war eigentlich alles klar. Es gibt keinen anderen Weg, aber die Menschenfurcht hielt ihn zurück. Bis er dann an dem Abend sich überwand und dann in der Seelsorge neues Leben bei Jesus fand. Der junge Mann überwindet die Menschenfurcht. Ich weiß nicht, wie es bei dir heute Abend aussieht. Jetzt komme ich zum fünften Punkt und damit schon zum letzten Punkt. Der junge Mann scheitert. Nachdem dieser ganze Anmarschweg so gut aussah, scheitert er an einer ganz entscheidenden Stelle. Wir lesen in dieser Geschichte von Vers 22 an, als der junge Mann das hörte, ging er betrübt davon, denn er hatte großen Besitz. Jesus aber sprach zu seinen Jüngern, wahrlich, ich sage euch, ein Reicher wird nur schwer ins Reich Gottes kommen. Jesus sagt nicht, dass Reiche sich nicht bekehren können. Jesus sagt, ein Reicher wird nur schwer ins Reich Gottes kommen. Wir haben gelesen, als er das hörte, ging er betrübt davon. Ich weiß, dass auch heute Abend eine ganze Reihe Leute aus dieser Halle gehen, ohne sich zu bekehren. Aber ich bin ganz sicher, nicht ein einziger von ihnen wird glücklich sein. Vielleicht bist du kerngesund, aber nicht glücklich. Vielleicht bist du steinreich, aber nicht glücklich. Vielleicht lebst du noch 50 Jahre, aber du bist nicht glücklich. Dieser junge Mann ging mit der ganzen Last seiner Verantwortung und mit seiner unvergebenen Schuld von Jesus weg. Er ging betrübt davon. In Lukas 18, wo diese Geschichte auch beschrieben wird, steht in Vers 23, er war sehr traurig und ging davon. Der junge Mann scheitert. Weißt du, woran er scheitert? Er scheitert an der Geldfrage. Ich glaube, diese Geschichte ist eine der traurigsten Geschichten des Neuen Testaments überhaupt. Ich möchte jetzt hier einen kleinen Einschub machen. Ich glaube, dass es gut ist, wenn wir einmal etwas darüber nachdenken. Wie ist das überhaupt mit dem Geld? Will Jesus uns hiermit sagen, dass jeder Mensch, der ins Reich Gottes kommen will, alles verschenken muss an die Armen und dann, weiß ich, ins Kloster gehen muss oder was? Was will Jesus eigentlich damit sagen? Wie ist das eigentlich mit dem Geld in der Bibel? Die von euch, die die Bibel kennen, die kennen auch die Geschichte von Abraham. Damit will ich einmal beginnen. Ich glaube, dass Abraham einer der reichsten Menschen war im Alten Testament. Ein schwerreicher, steinreicher Mann, Abraham. Was der für Menschen hatte, die ihm dienten. Was der für Herden hatten, was da für ein Kapital drin steckte. Und er war ein Freund Gottes. Wenn du einen Knecht Abrahams gefragt hättest, du sag einmal, wie ist das eigentlich? Jetzt dienst du schon jahrelang diesem reichen Abraham da. Wäre das nicht viel schöner für dich? Du könntest einmal frei werden davon und dich irgendwo selbstständig machen. Ich glaube, die Knechte Abrahams hätten gesagt, oh nein, ich danke. Es kann mir nirgends auf der Welt besser gehen als bei diesem Gottesmann. Ich bin gern Knecht des Gottesmannes Abraham. Was wir für ein Betriebsklima haben, was wir für eine Gemeinschaft haben, was wir für Wunder Gottes erleben auf unseren Wegen. Nein, ich möchte nie mit irgendeinem anderen tauschen. hier bei Abraham, hier ist mir wohl. Ihr Lieben, Abraham war ein Mann Gottes. Er missbrauchte seinen Besitz nicht, sondern alles, was er hatte, das stand im Dienst Gottes und sein Herz hing an seinem Vater im Himmel. Abraham hatte die richtige Einstellung zum Geld. Besitz ist keine Sünde, aber hängen am Besitz. Ja, wie viel muss man denn haben, um am Besitz zu hängen? Es kann sein, dass jemand, der nur ein Viertel von dem verdient, was der andere verdient, an seinem Besitz hängt, während der andere nicht daran hängt und ein Diener Gottes ist. Die Bibel ist gegen den Geiz. Die Bibel ist gegen Neid. In 1. Timotheus 6, Vers 10 steht, Habsucht ist eine Wurzel aller Übel. Besitz ist keine Sünde, aber hängen am Besitz. Besitz ist keine Sünde, aber der falsche Umgang mit dem Besitz. Und bitte hört einmal gut. Ich habe Rentner kennengelernt, die bei mir in der Seelsorge saßen. Ich kenne sie aus dem Bekanntenkreis zu Hause. Es gibt Rentner, die haben so eine gute Rente, dass sie gut zweimal davon leben könnten. Sie haben keine direkten Nachkommen. Sie haben vielleicht noch ein Haus oder sogar einige Häuser und haben auch noch ein paar Sparbücher mit einem ganz schönen Vermögen. Wenn ich über einen solchen Rentner nachdenke, ihr Lieben, ich sage einfach, wie ich es empfinde, dann denke ich nur, Gott sei Dank, dass ich nicht in seine Haut stecke. Wie will der das einmal verantworten vor Gott? Besitz ist keine Sünde, aber der falsche Umgang mit dem Besitz. Warum geben solche Leute das, was sie nicht brauchen, nicht in die Mission? Warum geben sie es nicht für Waisenkinder? Warum machen sie nicht wenigstens ein Testament für einen Missionar, damit dann, wenn sie ihren letzten Atemzug gemacht haben, das Geld nicht von irgendwelchen gottlosen Verwandten verschluckt wird, sondern wenigstens für einen guten Zweck eingesetzt wird? Besitz ist keine Sünde, aber der falsche Umgang mit dem Besitz. Und ich habe manches Mal gedacht, ihr Lieben, solange es noch einen Menschen auf der Welt gibt, dem es schlecht geht, haben wir darüber nachzudenken, was wir tun können, um ihm zu helfen. Und solange es noch einen Menschen auf der Welt gibt, der Jesus Christus nicht kennt, haben wir darüber nachzudenken, was können wir machen, damit der auch das Evangelium zu hören bekommt. Gott hat uns nicht so viel gegeben, damit wir es vergraben oder was weiß ich was damit machen, sondern damit wir das so mit umgehen, dass er verherrlicht wird durch unser Tun. Nun zurück zu diesem jungen Mann. Dies ist die einzige Geschichte in der Bibel, wo Jesus zu einem Menschen sagt, verkaufe alles. Das hat Jesus sonst nie gesagt. Und darum dürfen wir diese Bibelstelle nicht einfach herauspflücken und sagen, jeder muss alles verkaufen. Das ist die einzige Stelle, wo so etwas vorkommt. Jesus sagt zu diesem jungen Mann, verkaufe alles, was du hast und gib es den Armen und dann komm und folge mir nach. Wisst ihr, wovon ich überzeugt bin? Als Jesus in das Herz dieses jungen Mannes sah. Und das steht ja in der Geschichte, Jesus liebte ihn. Oh, ich glaube, Jesus hätte diesen jungen Mann so gern unter seinen Jüngern gehabt. Vielleicht wäre dieser junge Mann der größte Apostel aller Zeiten geworden. Und Jesus wusste, dieser junge Mann kann nie so von Gott gebraucht werden. Der kann nie so gesegnet werden, als wenn er jetzt in den Dienst kommt. Gib dein Geschäft auf, weg damit, komm zu mir, gib das alles weg und ich werde dir viel, viel mehr geben. Ich werde dein Leben so reich machen, du wirst staunen über das, was ich dir anzubieten habe. Komm zu mir, gib das alles weg, es gibt Leute genug, die das gut gebrauchen können, aber dann komm zu mir und folge mir nach und ich werde dein Leben reich machen. Ich glaube, dass diese Begegnung mit Jesus Christus war die größte Stunde seines Lebens. Ich glaube, das war der größte Tag seines Lebens, die größte Chance. Und dieser junge Mann hat die größte Chance seines Lebens verpasst, weil er den Eindruck hatte, Jesus gönnte ihm irgendetwas nicht. Und statt dem Besseren den Vorrang, dem Vorzug zu geben, ging er betrübt davon, denn er hatte viele Güter. Er ging betrübt davon. Er wurde sehr traurig. Oh, ich denke an eine Zeltarbeit, die wir hatten. Es war in der Schweiz, nicht weit von hier. An einem Abend kam ein junges Mädchen in den Seelsorgeraum, hörte sich alle Erklärungen an. Und damit einmal sagte das junge Mädchen, wissen Sie, Ich habe einen Freund, einen festen Freund. Und wir verstehen uns so gut. Wir machen alles gemeinsam. Und ich möchte so gern, dass mein Freund sich auch bekehrt. Ich bin sicher, der wird sich auch bekehren. Wenn der das hört, der macht das auch. Und dann kommen wir zusammen. Ich kam in Not. Ich habe mir große Mühe gegeben, um dem Mädchen zu erklären, dass man viele Dinge im Leben gemeinsam tun kann. Aber eine Sache, die kann man nur ganz allein entscheiden. Und das ist die Entscheidung für Jesus Christus. Dabei kann uns niemand helfen. Deine Entscheidung ist entscheidend. Mag sein, dass der Freund dafür ist, mag sein, dass er dagegen ist. Aber heute Abend hat Jesus Sie gerufen. Und heute Abend müssen Sie ihm eine Antwort geben. Ich habe mir große Mühe gegeben, aber ich konnte das Mädchen nicht überzeugen. Sie werden sehen, ich komme wieder. Und dann vergingen einige Abende. Es kam der letzte Abend. Ich war wieder im Seelsorgeraum, eine ganze Reihe Leute da, die sich für Jesus entscheiden wollten. Und dann plötzlich kommt das junge Mädchen reingehuscht und sagt, Herr Pals, ich habe es Ihnen ja versprochen, dass ich nochmal wiederkomme. Und das wollte ich halten, aber ich wollte es Ihnen nur noch sagen. Ich kann mich jetzt doch nicht entscheiden. Und ich fragte, was haben Sie für ein Problem? Jesus hat Sie gerufen. Geben Sie ihm Ihr Ja. Das Mädchen hat gesagt, das dürfen Sie mir nicht antun. Sie wollen bestimmt nicht, dass unsere Freundschaft kaputt geht. Sie wollen bestimmt nicht uns auseinanderbringen. Mein Freund war einmal hier. Mein Freund ist so dagegen. Vielleicht ändert sich das mal. Sie war davon überzeugt, dass es stimmt, aber der Freund nicht. Und Sie wollen doch nicht unsere Freundschaft kaputt machen. Also bitte haben Sie Verständnis und. Und dann auf Wiedersehen. Und sie ging betrübt davon, wie dieser junge Mann. Und ich habe ganz traurig hinterher gesehen. Sie hat ihre größte Chance im Leben verpasst. Lieber Zuhörer, wie machst du es heute Abend? Jesus sagt in Markus Kapitel 10, von Vers 23 an, wie schwer ist es, ins Reich Gottes zu kommen. In einigen Übersetzungen heißt es noch, für die, die ihr Vertrauen auf Reichtum setzen. Das kann auch etwas anderes sein, was einem im Wege steht. Wie schwer ist es, ins Reich Gottes zu kommen. Ich möchte das mal so ganz offen sagen. Das ist ja einfach meine Beobachtung seit über 20 Jahren. Eine Bekehrung ist kein Kinderspiel. Eine Bekehrung kann auch nicht die Patentante oder die Großmama für uns erledigen. Nein, hier sind wir gefordert. Und zwar wir ganz. Und von wie vielen, vielen Menschen weiß ich, was für schwere innere Kämpfe vorausgegangen sind, bis sie die Entscheidung für Jesus getroffen haben. Was denken die anderen? Was sagen die anderen? Wie wird mein Freund reagieren? Was wird mein Mann sagen, wenn ich nach Hause komme und ihm sagen muss, ich habe mich heute Abend bekehrt? Wie werden meine Eltern reagieren? Womöglich werde ich noch enterbt. Und was weiß ich, was einem alles so durch den Kopf gehen kann? Was denken die anderen? Es ist schwer, ins Reich Gottes zu kommen. Das größte Hindernis sind eigentlich nicht die anderen, sondern das ist da innen drin. Unsere Angst. Die Angst vor der Reaktion der anderen. Die Angst vor irgendwelchen negativen Folgen. Wie schwer ist es, sagt Jesus, ins Reich Gottes zu kommen. Ich möchte euch aus der Bibel von einem anderen jungen Mann etwas sagen, der auch in der Bibel erwähnt wird. Wir lesen von ihm in Hebräer Kapitel 11 von 24, vom 24. Vers an. Dieser Mann hieß Mose. Mose wurde auch in die Entscheidung gestellt. Mose war in einem sehr, sehr reichen Hause aufgewachsen. Er hatte die beste Bildung und Ausbildung, die es damals gab. Gewaltig in Worten und Werken. An Sohnes statt im Hause Pharaos in Ägypten erzogen. Und eines Tages musste er sich entscheiden. Und dann lesen wir von Mose. Durch den Glauben wollte Mose, als er groß geworden war, nicht mehr als Sohn der Tochter des Pharao gelten, sondern er wollte viel lieber mit dem Volk Gottes zusammenleben, zusammen leiden, als durch eine Sünde für kurze Zeit Vorteile zu haben. So war ihm die Schmach Christi ein größerer Reichtum als alle Schätze Ägyptens, denn er sah auf die Belohnung. Oh, was ist das für ein herrliches Wort. Mose wählte, Mose traf eine Entscheidung, aber Mose wählte viel lieber den Weg Gottes. Mose war bereit, den ganzen Reichtum Ägyptens dranzugeben und Schafhirte zu werden. Warum? Weil Mose wusste, ich bleibe nicht immer hier. Das letzte Kleid hat keine Taschen. Das kann man nicht mitnehmen. Ich muss einmal vor meinem Schöpfer Rechenschaft ablegen. Es geht weiter. Und Mose wählte, und er wählte viel lieber ewige Werte. Mose war noch jung. Mose war damals in den besten Jahren. Mose hatte große Möglichkeiten hier unten. Aber Mose traf eine Entscheidung, die Gott ehrte. Ich habe an einigen Abenden dieses gute Buch erwähnt, Jesus, unser Schicksal. Hör mal eine Geschichte, ich greife da mal etwas raus. Da kommt einmal ein junger Mann zu seinem alten Onkel und sagt, Onkel, gratuliere mir mal, ich habe mein Abitur bestanden. Wie schön, erklärt der Onkel, hier hast du 20 Mark. Kauf dir zur Belohnung was Schönes dafür. Und nun sag mir, was hast du denn jetzt vor? Jetzt, antwortet der Junge, jetzt werde ich studieren, ich will Jurist werden. Schön, sagt der Onkel, und dann? Nun, dann werde ich mal Referendar am Amtsgericht. Schön, sagt der Onkel, und dann? Na, dann werde ich Assessor am Landgericht. Schön, sagt der Onkel, und dann? Na, Onkel, dann werde ich mich mal umsehen unter den Töchtern des Landes, werde heiraten, Familie gründen. Schön, sagt der Onkel, und dann? Ja, dann werde ich hoffentlich mal ein großer Mann, Landgerichtspräsident oder erster Staatsanwalt. Schön, sagt der Onkel. Und dann? Ja, Onkel, der Junge wird langsam nervös. Dann werde ich auch mal alt und werde pensioniert werden. Schön, sagt der Onkel. Und dann? Na, dann ziehe ich in eine schöne Gegend, baue mir ein Häuschen, pflanze Erdbeeren. Schön, sagt der Onkel. Und dann? Da wird der Junge ärgerlich. Mensch, dann stirbt man auch mal. So, sagt der Onkel. Und dann? Da lacht der Junge nicht mehr. Er erschrickt bis in den Tod. Dann sterbe ich. Und dann? Und dann? Ja, und dann, fragt der Onkel. Darüber habe ich noch nie nachgedacht. Wie? Sagt der Onkel. Du hast das Abitur gemacht und bist so dumm, dass du nur von hier bis da denkst. Sollte ein Mensch, dem Gott einen Verstand gegeben hat, nicht ein bisschen weiterdenken? Was dann? Da erwidert der Junge, Onkel, was nach dem Tod kommt, das weiß niemand. Das stimmt nicht, mein Junge, sagt der Onkel. Es gibt einen, der Bescheid weiß über das, was nach dem Tod kommt. Und das ist Jesus. Und er hat gesagt, der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt. Und viele sind's, die darauf wandeln. Und der Weg ist schmal, der zum Leben führt. Und nur wenige sind's, die ihn finden. So spannend ist dieses Buch. Du solltest es ganz lesen. Gibt es sowas? Menschen, denen Gott einen Verstand gegeben hat, die nur von hier bis da denken? Ihr lieben Zuhörer, Gott will, dass wir leben, hier auf der Erde. Gott will uns segnen mit Gutem, aber Gott will mehr. Gott will uns ewiges Leben schenken und darüber wollen wir in diesen Tagen nachdenken. Oh, da kommt eine Mutter zu mir in die Seelsorge und weint sich aus. Was war denn passiert? Ihr Mädchen, das so fleißig in der Jugendgruppe mitmachte, die Lieder von Jesus sang und Gitarre spielte, war in die französische Schweiz gegangen, um dort ein Haushaltslehrjahr zu machen. Und dort hatte das Mädchen einen unbekehrten Mann kennengelernt. Und dann ging alles unter die Räder. Und die Mutter konnte nur noch weinen. Es ist alles kaputt. Meine Tochter will nichts mehr davon wissen. Ihr Lieben, es ist schlimm. Es ist schrecklich, wenn ein Mensch sich nicht für Jesus entscheiden will und das Heil in Jesus einfach ablehnt. Dieser junge Mann scheitert. Das kann auch ganz was anderes sein. Ich weiß nicht, woran du scheiterst. Dieser junge Mann scheitert, weil er einfach nicht Jesus den ersten Platz in seinem Leben geben wollte. Er scheitert an der Geldfrage. Ich möchte zusammenfassend sagen, dieser junge Mann ist für das Gute, aber er kehrt Jesus den Rücken. Dieser junge Mann meint es ernst. Ich glaube, er meint es wirklich ernst. Aber er versagt im entscheidenden Augenblick. Dieser junge Mann denkt viel über die Zukunft nach. Wir haben es vorhin gesehen. Aber schließlich stirbt er ohne Jesus. Dieser junge Mann überwindet sogar die Menschenfurcht. Er kommt sogar in die Seelsorge. Aber er bekehrt sich nicht. Er wird kein Jünger. Dieser junge Mann scheitert. Er stirbt ohne Bekehrung. Obwohl Jesus gesagt hat, wenn du dich nicht bekehrst, dann wirst du umkommen. Er stirbt ohne Wiedergeburt. Obwohl die Bibel sagt, wer nicht von Neuem geboren ist, kann das Reich Gottes nicht sehen. Er stirbt ohne Frucht. Er stirbt ohne Jesus. Lieber Zuhörer, wie ist es bei dir? Ich glaube, das ist die traurigste Geschichte im Neuen Testament. dass ein Mensch so dicht vor der Tür umkehrt. Er scheitert. Vielleicht ist das deine Geschichte. Ich weiß nicht, woran du scheiterst. Vielleicht ist es das Geld. Vielleicht ist es auch eine Freundschaft. Vielleicht ist es irgendeine Sünde, die du nicht lassen willst. Es wäre furchtbar, wenn du zu diesen gehören würdest. Ich glaube, die größte Tragödie in unserem Leben ist nicht die Sünde, sondern die größte Tragödie ist, wenn jemand den Anschluss verpasst. Die Sünde ist nicht das Schlimmste. Gottes Liebe ist größer als jede Schuld. Deine Sünde kann dir vergeben werden, aber du musst kommen. Aber wenn du nicht kommst, dann ist es schlimm. Dieser junge Mann scheitert. In den Augen anderer war er ein guter Mensch, ein erfolgreicher Mensch. In den Augen Gottes war sein Leben eine ganz große Tragödie. Wenn du sehen willst, wie reich ein Mensch wirklich ist, dann musst du an sein Krankenlager treten. Wie reich ein Leben wirklich war, das sieht man erst am Sterbebett. Und die Ewigkeit wird es dann einmal offenbaren. Als ich heute Nachmittag mich lange mit dieser Geschichte beschäftigte, da habe ich so einen Gedankensprung in die Ewigkeit getan, bis hin zum jüngsten Tag. Und ich habe gedacht, wie furchtbar muss das sein, wenn dieser junge Mann vor Jesus erscheinen muss im Endgericht. Und Jesus ihm sagen wird, ich kenne dich nicht. Ich habe dich nie erkannt. Und der junge Mann wird sagen im Gericht, Herr, du kennst mich doch, du musst mich doch kennen. Ich war doch damals in der Evangelisation. Ich weiß noch genau, über was du geredet hast. Ich bin doch hinterher noch zurückgeblieben. Ich hatte doch noch ein gutes Gespräch mit dir. Und du hast mir damals so einen guten Rat gegeben. Das ging mir nur alles in dem Moment ein bisschen weit. Ich konnte das nicht gleich so verarbeiten. Ich musste erst mal darüber schlafen. Ich bin dann nach Hause gegangen und ich habe wirklich darüber nachgedacht. Ich hätte gern noch mehr von dir gehört. Ein paar Tage später haben sie dich umgebracht, haben dich gekreuzigt und dann warst du ja nicht mehr da. Herr, ich kann mich noch gut erinnern an den Tag. Und seit jener Begegnung habe ich auch wirklich viel für die Armen gegeben und so weiter. Herr, du musst mich doch kennen. Und Jesus wird sagen, geh von mir, du Verfluchter. Dich habe ich nie erkannt. Pastor Kemner sagt, du kennst Jesus nur, wenn du in Buße und Bekehrung in ihm die Befreiung gefunden hast. Leben, das ist kein Spielzeug. Gott ist kein Hampelmann, mit dem wir so jahrelang herumspielen können. Und am Ende drückt er beide Augen zu und macht so, als wäre alles in Ordnung gewesen. Nein, so nicht. Gott hat uns so lieb, dass er bereit ist, uns jede Sünde zu vergeben, die wir getan haben. Gott streckt uns in seiner großen Liebe seine Hände entgegen und ruft uns noch einmal und noch einmal und noch einmal. Heute Abend sitzen Leute hier in der Halle, die könnten schon lange bekehrt sein, wenn sie nur wollten. Hier sitzen Leute in der Halle, die erinnern sich gut zurück an solche Gelegenheiten, wo Gottes Hand so nahe war, wo Gott sie retten wollte. Und damals haben sie gesagt, heute nicht, vielleicht später. Und Gott hat sie wiedergerufen. Und heute Abend sitzen sie wieder hier und Gott ruft dich wieder. Sag doch endlich ja. Öffne doch Jesus dein Herz, damit dein Leben neu werden kann durch seine Gnade. Dieser junge Mann war für das Gute. Er war sehr religiös. Er dachte über die Ewigkeit nach. Er ging sogar in den Gottesdienst. Und so ging er seinen Weg ohne Bekehrung, ohne Entscheidung für Jesus Christus. Und wie machst du es? Ich schließe mit einer ganz kleinen Erfahrung. Eine Evangelisation in der Nähe von Bern. Der letzte Abend war zu Ende. Es war spät und ich war zu Bett gegangen. War gerade am Einschlafen, da klopft es. Und der Mann stand an der Tür, mein Gastgeber, und bat mich, komm doch noch einmal runter. Unten steht eine Frau an der Haustür und weint. Die Lehrerin aus unserem Dorf. Ich habe mich nochmal angezogen, bin runtergegangen und bald saßen wir im Wohnzimmer. Und dann hat die Frau mir gesagt, seit einigen Abenden weiß ich, dass ich mich bekehren sollte. Und ich hatte nicht den Mut. Für heute Abend hatte ich es mir fest vorgenommen und als es soweit war, hatte ich wieder nicht den Mut. Ich habe dann gedacht, man kann sich ja auch allein zu Hause bekehren und ich bin nach Hause und habe versucht zu beten und ich kam einfach irgendwie nicht zurecht. Ich weiß, manch einer bekehrt sich ganz allein zu Hause, manch einer schafft es. Die meisten brauchen einfach seelsorgerlichen Rat. Und nun stand sie da und nun saß sie da mir gegenüber. Dann habe ich ihr den Heilsplan erklärt und wir haben zusammen gebetet und ein Menschenleben wurde neu. Ihr Lieben, die ihr noch keine Heilsgewissheit habt, bitte schiebt es nicht auf. Heute Abend können wir den Schritt über die Grenze tun. Heute Abend ist dein Abend. Diese Stunde ist deine Stunde. Diese Gelegenheit ist deine Gelegenheit. Nütze sie doch heute Abend zu deinem Heil. Oh, der Herr möge es schenken, dass du einen mutigen Schritt tust und es heute Abend mit Jesus wagst und nicht scheiterst wie jener. Gott segne euch. Wir hören jetzt ein Lied und das gibt uns Gelegenheit, noch so ein bisschen nachzudenken. Man kann sogar während des Liedes still im Herzen beten. Versuch's doch mal. Bete doch einmal, lieber Herr, gib mir heute Abend den Mut. Gib mir heute Abend die Kraft. Ich möchte mit dir ins Reine kommen. Gib mir die Kraft dazu und der Herr wird dir zu Hilfe kommen. Und dieser Abend kann der größte Abend deines Lebens werden. Gott segne euch. Jetzt beten wir noch. Wir sind so dankbar, lieber Herr, für diese Tage, die du uns hier in Zürich schenkst. Für den Siegeszug deines Evangeliums in dieser Stadt. Wir danken dir, dass du in diesen Tagen so viele Menschen unter dein Wort gebracht und jeden Abend so viele gerettet hast. Wir danken dir für den gewaltigen Durchbruch in den letzten Abenden. Herr, ich danke dir für die vielen Ehepaare, die sich bekehrt haben, für die Männer und Frauen und für die vielen jungen Menschen. Du hast uns so wunderbar geholfen. Herr, und jetzt sind wir wieder in ganz großer Erwartung vor dir. Ich denke, dass die nächsten paar Minuten ganz entscheidende Minuten sind in dieser Halle. Herr, ich bitte dich, rede du weiter, wenn wir schweigen. Rede durch deinen Heiligen Geist. Lege deine Hände auf die, die heute Abend gerettet werden sollten. Lass sie es irgendwie spüren. Gott ruft mich. Jesus meint mich. Herr Jesus, und gib ihnen Mut. Gib ihnen Mut. Und lass uns an diesem Abend viele klare Entscheidungen erleben. Zu deiner Ehre, zu deinem Ruhme, zum Heil für Verlorene. Und wir danken dir dafür. Amen.